Ja, liebe Gemeinde, wer ist denn das hier, der hier vorne steht vor euch und der jetzt hier so eine Premium-Redezeit bekommt und eine Predigt halten darf? Man macht sich ja so ein Bild, ja, man will ja wissen, verdient er überhaupt mein Vertrauen? Ja, ich weiß noch nicht. Ich kenne euch ja auch nicht. Aber ihr seid tapfere Menschen, das habe ich schon gemerkt. Wer so fröhlich so eine Strophe singen kann, du willst mich ausspucken aus deinem Mund? Oh, ihr seid tapfer. Martin Seidlitz heiße ich. Ich bin Referent im Landesverband. Wir haben so ungefähr 140 Gemeinden im Landesverband NRW. Und wir haben Freitag schon darüber gesprochen, hier in so einer kleinen Runde, wie organisieren wir uns eigentlich als Kirchen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und wenn ich jetzt sage Kirche, dann sagt ihr schon, sind wir eine Kirche? Ja, da sind wir auch nicht so ganz sicher. Sind wir mehr so ein Zusammenschluss unterschiedlicher Gemeinden oder sind wir Kirche? Da fängt es schon an. Wir sind sehr unterschiedlich als Gemeinden. Wir singen unterschiedliche Lieder. Ich bin jeden Sonntag in einer anderen Baptistengemeinde. Du glaubst ja gar nicht, was das für ein bunter Laden ist. Wie unterschiedlich die Räume sind. Wie unterschiedlich die Menschen gekleidet sind. Als ich aus Oldenburg kam, ich war 22 Jahre Pastor in Oldenburg, war ich das noch gewohnt, einen Sakko zu tragen jeden Sonntag. Ja? Wenn ich in so eine Ruhrpott-Gemeinde komme, habe ich gemerkt, ich passe da gar nicht hin mit meinem Sakko. Also habe ich aufgehört, einen Sakko zu tragen sonntags. Ich muss dazulernen, mit den Leuten irgendwie Wege zu finden. Und wir müssen als Kirche lernen, Wege zu finden zu den Menschen um uns rum. Wie geht das heute? Wir sind als Christen in einer Krise. Die Kirche Jesu Christi ist in einer Krise. Die Leute sagen oft, ja, die Christen haben ihre Zeit gehabt. Wir konnten unsere Gesellschaft gestalten. Nur jetzt ist was Neues dran. Das ist so das Grundgefühl. Und wir werden das merken. Wir werden es immer mehr merken. Und wir müssen uns darauf einstellen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir ganz mutig sind. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle Botschaft. Wir haben echt eine richtig tolle, frohmachende Botschaft. Amen! Ja, hast du mal, war ein guter Versuch, ist keiner so angesprungen. Die glauben das mehr so innerlich. Ja, und jetzt können wir mit dieser Botschaft unterschiedlich umgehen. Wir können sagen, wir warten, wir halten fest, so lange bis Jesus wiederkommt. Oder wir können sagen, wir nehmen mal dieses Wort, bürsten es mal gegen den Strich und lassen uns mal herausfordern daraus. So, und jetzt kommt die Kurve zu meiner Predigt. Ich lad euch mal ein, so drüber nachzudenken. Da kommt jetzt jemand zu euch und sagt, Mensch, du quälst dich da jeden Sonntag aus dem Bett und du gehst da in die Kirche, da bei diesem großen Industriegelände. Ich hätte ganz gerne mal gewusst, was bringt dir das denn eigentlich? Was macht das Christsein mit dir? Also ich habe keine Ahnung, ich komme von einem anderen Planeten oder ich bin ein ganz normaler Mensch, weiß ganz wenig von der Sache mit Gott und Jesus schon gar nicht. Ich würde ganz gern mal wissen, was hätte ich denn davon? Was macht das mit dir, der christliche Glaube? Wenn ich mich jetzt mit euch unterhalten würde, was macht dein Glauben im Kern aus? Was macht das mit dir? Was würde ich da hören? Wovon würdest du mir erzählen? Und ich habe da mal so ein paar Worte, Begriffe mitgebracht. Wer ist das, was ihr mir erzählen würdet? Würdet ihr erzählen von Heimat, Trost, Geborgenheit, Grund, Beruhigung, Gewissheit, Frieden, Sattheit? Ist damit die Sache getroffen? Würde ich das hören von euch, würdet ihr mir sagen, wenn du das haben willst, solltest du auch sonntags kommen, solltest du auch meinen Glauben annehmen. Dann bist du da auch in dieser Wortwolke zu Hause. Dann kennzeichnet das dein Leben. Oder würde ich vielleicht im Gespräch eine ganz andere Wortwolke von euch bekommen? Würdet ihr mir vielleicht etwas erzählen von Fremdheit, Heimatlosigkeit, Suche, Verunsicherung, Aufbruch, Unruhe, Stolpern, Sehnsucht, Hunger, Durst. Ich kenne euch ja nicht, ich weiß ja nicht, was da so kommen würde. Aber wenn ihr mal das so innerlich durchgeht, jedenfalls kann ich euch sagen, wenn wir eine Evangelisation machen, so einen Glaubenskurs und sagen, sehnst du dich nach so einem Leben, das kriegst du bei uns. Verunsichert, hungrig, heimatlos, na, willst du das nicht haben? Ich glaube, das klappt nicht so gut. Aber ist es deshalb falsch? Ich habe den Eindruck, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, wenn wir mal so die biblischen Texte lesen. Und vielleicht müssen wir zwischen beiden Wortwolken gar nicht so eine scharfe Alternative machen. Vielleicht sind das so zwei Seiten einer Medaille. Aber was wir bitte nicht machen sollten, wenn jemand von uns sagt, ich fühle mich gerade so heimatlos, so irritiert, so stolpernd. Ach du, das ist ja, das sollten wir mal wegbeten. Da bist du aber noch nicht so ganz nah dran an dem, was Jesus sagt. Das sollten wir uns verbieten. Es lohnt sich, die heiligen, zentralen biblischen Texte daraufhin mal zu beleuchten. Abraham, sagt Gott, geh aus deinem Heimatland, von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Brich aus deiner Sicherheit, von dem bekannten Land deiner Heimat und wage es, mir zu vertrauen, in ein neues Land. Ja, wir denken immer, Gemeinde muss so Heimat sein. Da soll alles so bleiben, wie es ist. Und da suche ich Bestätigung. Und der Heiland sagt mir zu, dass ich genau so, wie ich bin, okay bin. Und dann gehe ich nach Hause und esse mein Steak und alles ist gut. Aber in den biblischen Texten ist das oft echt herausfordernd. Ich glaube, der Herr wäre mit Abraham auch geblieben im Land, wo er gewesen ist. Aber er ruft ihn auf diesen Weg und es kommt was Neues. Und da erlebt Abraham den lebendigen Gott in einer Weise, wie er ihn bisher nicht kannte. Gucken wir Mose an. Mose geht zum Pharao, der mächtigsten damals bekannten Gestalt. Geh zu diesem großen, mächtigen Mann. Stell dich vor seinen Thron und dann sagst du ihm, der Gott der Zwangsarbeiter, der Gott der Hebräer, der Hapiru, der Gott der Zwangsarbeiter ruft mich, wir sollen ihn anbeten, wir müssen weg von hier. Das ist keine bequeme Aufgabe. Und später werden sie sagen, oh, da gab es wenigstens Knoblauch, da gab es so schöne Gewürze, da gab es Fleisch und jetzt hier unterwegs, weil Gott ruft sie auf einen Weg. Der ruft sie hin ins verheißene Land und dann irren die da 40 Jahre durch die Wüste. Was soll das eigentlich? Die sind da noch gar nicht angekommen. 40 Jahre, eine ganze Generation, irren die durch die Wüste. Und die haben Gottes Gegenwart tagsüber in einer Wolkensäule. Nebel. Gott geht denen im Nebel vorne weg. Und das ist nur Gott. Und abends im Feuer. So erfahren sie Gott und sie laufen ihm hinterher. 40 Jahre, immer wieder Sünde, Zweifel, goldene Kälber, was da nicht alles passiert. Und Mose kommt nicht mal rein in das verheißene Land. Aber im Neuen Testament, da wird's besser. Da haben wir ja den lieben Herrn Jesus. Da wird's aber doch klar, da wird's eindeutig. Da gibt's Heimat, da gibt's Zuhause sein und Frieden. Ja, Pustekuchen! Der Jesus stellt sich vor die Leute hin und sagt, Petrus, komm und folge mir nach. Und er sagt so Sachen wie, wenn mir jemand nachfolgen will, da verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, viel Spaß. Und mir geht's jetzt gar nicht so um diese, seid ihr alle treu genug und seid ihr alle hingegeben genug und zahlt ihr genug Geld und seid ihr fleißig genug und um diesen Punkt geht es mir heute nicht. Könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Mir geht es heute um diesen Punkt Sicherheit, Eindeutigkeit, Klarheit, alles Wissen. Ein Teil meiner Berufung ist es, mit internationalen Menschen umzugehen. Ich liebe das einfach. Ich habe beschlossen, das ist Teil meiner Berufung, weil ich das so gerne mag. Ich mag mich gern herausfordern lassen. Und was ich ganz besonders finde, ist, wenn Menschen aus anderen Kulturen mir erklären, wie sie Gott erfahren haben. Und als so die Flüchtlingskrise, das, was wir so landläufig Flüchtlingskrise genannt haben, 16, 17, da kamen auch nach Oldenburg, da war ich 22 Jahre Pastor, viele Menschen, gerade aus dem Iran. Und irgendwie wäre das, als hätte Gott mich darauf vorbereitet. Ich war so neugierig mit den Leuten, die sozusagen geflüchtet sind und viele von denen auch aus Glaubensgründen. Man wusste es manchmal nicht so genau. Das Erste, was sie auf Deutsch konnten, war Pastorbescheinigung. Ja, dass ich ihnen bescheinige, dass sie doch jetzt in eine christliche Gemeinde gehen. Das wusste man manchmal nicht so genau. Aber was ich dann gemacht habe, ich habe Glaubenskurse gemacht, auch im Flüchtlingsheim. Und dann irgendwann habe ich mit dem Auto sie in die Gemeinde gefahren. Und nach 2 Jahren, also ich hatte so einen, der konnte sehr gut übersetzen. Mein Persisch ist, also kann ich nicht, ne? Aber der konnte gut Deutsch, der hat nach ein paar Monaten konnte der schon übersetzen. Und mit begabten Leuten ist das so, nach ein paar Jahren ist der in Oldenburg zu klein. Nach 2 Jahren hat er gesagt, so, ich muss jetzt weg. Dann haben wir ihn verabschiedet. Und dann sagte er so ein bisschen augenzwinkernd, ich möchte euch mal sagen, ich habe von Pastor Martin viel gelernt. Ich dachte so, was kommt jetzt? Er hat ja immer meine Glaubenskurse übersetzt, so. Gnade, Christus, Kreuz, Nachfolge. Dann sagte er und seine Augen blitzten, wenn wir den Mullah etwas gefragt haben, gab es immer eine ganz klare Antwort. Wenn wir den christlichen Pastor etwas fragen, dann sagt er oft, das ist eine gute Frage. Oder die Frage ist falsch gestellt, ich kann darauf keine Antwort geben. Darauf gibt es kein klares Ja und Nein. Oder ich muss darüber nachdenken. Und ich habe so einen Moment gedacht, sag mal, das ist das, was du von mir gelernt hast? Ist es das wirklich? Was ist mit all den wichtigen anderen Dingen? Und dann habe ich mich getröstet mit unserem heutigen Predigttext. Und da bleiben wir mal ein bisschen und steigen da mal so ein bisschen ein. Ich möchte mit euch nachdenken über den Abschluss des Hohen Lieds der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus am Ende Folgendes schreibt. Denn unser Wissen über Gott ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind, war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich vermute, es gibt nicht viele, die das jetzt zum allerersten Mal hören. Vielleicht haben einige auch so ein bisschen, 1. Korintherbrief, warte mal, da war doch was, der Zusammenhang, könnte das jetzt hier gut erklären. Paulus spricht im 12. Kapitel über das Thema Gaben und sagt, ihr seid so unfassbar begabt. Vor mir sitzen Leute, die sind alle von Gottes Geist so begabt und Gottes Geist spricht aus denen raus und handelt durch die durch. Einige von euch können leiten, dass alle denken, oh super, mach das. Wir haben den Eindruck, der Herr persönlich leitet uns oder wenigstens Mose. Das ist gut, so wollen wir es haben. Einige von euch können dienen, wenn die Kaffee kochen, da denkst du, das ist nicht von Menschenhand gemacht. Das merkst du einfach. Und so, also die ganze Gemeinde beschreibt Paulus als geistbegabter Haufen, wo Gott redet durch den Einzelnen. Keiner hat nichts und keiner hat alles. Gott redet durch euch in einer unfassbaren Weise. So, und jetzt gibt's aber ein bestimmtes Phänomen. Manchmal hast du das Gefühl, ist der Gedanke jetzt von Gott oder kann das weg? Kennt ihr sowas? Dass du manchmal denkst, ich habe da so einen Eindruck, ein Gefühl, es lässt mich nicht los, soll ich dem nachgehen oder nicht? Und manchmal ist das so, da kommt jemand anders zu dir, das ist besonders krass. Sagte mir neulich ein Kollege, ich habe den Eindruck, sagte jemand zu ihm, du sollst weg aus der Gemeinde. Ja, der hatte aber gar nicht den Eindruck, dass er da weg soll.
Ja, doch, das hat Jesus mir gesagt.
Ja, was machst du dann? Solche Phänomene gibt es offenbar. Und Paulus, der ist da so entspannt, ne? Er sagt einfach, jedes Reden von Gott muss immer geprüft werden. Keiner hat Gott zu 100%. Wenn irgendjemand sagt, Jesus sagt durch mich Folgendes, dann kannst du ganz entspannt da sitzen. Ja, warte mal, muss mal nachdenken, ob das jetzt Jesus ist, wie viele Anteile waren von dir, wie viele Anteile vom Heiligen Geist. Paulus sagt, so redet Gott. Jedes Reden muss immer geprüft werden. Immer, immer, immer. Und er gibt uns ein Kriterium. Wenn du nicht genau weißt, ist das von Gott oder kann das weg, du kriegst ein Kriterium. Jedes Reden Gottes muss diesem Kriterium genügen, sonst ist es nicht von Gott. Und das malt er in diesem ganzen Kapitel aus. Und das ist die Liebe. Wenn dieses Reden im Kern nicht Liebe zum Ausdruck bringt, wenn dann nichts von Vertrauen, Vergebung, Ermutigung, wenn das nicht in diese Richtung zielt, dann ist das einfach nicht von Gott. Ganz einfach. Weil Gott ist in seinem Wesen Liebe. Und das schmalt er aus in diesem ganzen Kapitel. Und er sagt, ich weiß manchmal bestimmte Dinge nicht von Gott. Aber ich weiß, er ist Liebe. Und er malt und er, also man sagt, das hohe Lied der Liebe, ja. Also er, fast singt er es mit uns und stimmt es an. Gott ist Liebe im Kern. Und daran hat sich alles andere zu messen. Wir wissen ganz vieles nicht von Gott, aber was wir wissen, er ist Liebe. Und es wird am Ende immer Liebe rauskommen, weil Gott ist, sein Wesen ist Liebe. So, und jetzt kann es sein, dass einige von euch schon ziemlich lange in dem christlichen Kontext unterwegs sind. Und es gibt bestimmt hier so einige Säulen, wo ihr sagt, oh, das sind aber, boah, da, also, die sind aber nah dran an Jesus. Und das ist gut. Und Paulus sagt, bemüht euch darum, dass Gott durch euch spricht. Bemüht euch um die prophetische Rede. Und das ist nicht nur, ich sag dir, was morgen passiert, sondern das ist, was Gott im Hier und Jetzt tut. Prophetische Rede ist das Reden Gottes, ich deute so nach oben, einfach nur um sich, also das Reden Gottes, der sozusagen auch der ganz andere ist, der Heilige ist. Das soll unter uns offenbar werden. Was sollen wir hier und heute tun? Darum sollen wir uns bemühen. Wir sollen Gottes Reden nicht nur, oh ja, Amen, Halleluja, wunderbar, sondern wir sollen immer wieder uns um diesen Prozess bemühen. Gott, was willst du hier und heute? Was hast du den Menschen zu sagen? Was hast du mir zu sagen? Und das ist ein spannender Prozess. Darum sollen wir uns bemühen. Sagt Paulus, das ist die höchste, die aller wichtigste Gabe. Was will Gott hier und heute? Und wenn jetzt der allerbegabteste Mensch hier unter euch reden würde, müssten wir es trotzdem prüfen. Trotzdem, lieber Mensch, hast du nur Bruchstücke von Gott. Ich jetzt natürlich nicht. Ich habe 5 Jahre Theologie studiert, jetzt fast 30 Jahre Pastor. Ich weiß, also jetzt aber ihr. Nee, ihr ahnt, da würde ich mich über den Apostel stellen. Der Apostel Paulus hat sein Leben für Jesus gegeben. Der ist ein sehr streitbarer Mensch. Der hat wirklich an einigen Stellen nicht nachgelassen. Wenn ihr das, was ich euch jetzt sage, wenn ihr das nicht annehmt, dann könnt ihr gleich, er drückt das sehr bildreich aus. Ja, er weiß durchaus Stellung zu beziehen. Aber Paulus sagt, ich habe von Gott ja nur Bruchstücke. Ich gucke ja auch nur in einen Spiegel und ich sehe dann ein dunkles Bild. Die hatten noch nicht so Spiegel wie heute. Und iPhones gab es auch nicht, wo du so... Gott, ne? Du hast von Gott nur ein unscharfes Bild. Und so ist das. Und wenn du die größte Leuchte in der Gemeinde bist, das ist, also ruh dich nicht aus auf deinem Kinderglauben, ja, zu sagen, so, ich habe das in der Sonntagsschule gelernt und daran halte ich fest. Also mehr gibt's auch nicht. Sagt Paulus, nee, das kannst du schon ein bisschen dazu lernen. Lies schon mal ein Buch. Oder kannst schon mal ein paar kindliche Gedanken hinter dir lassen. Als ich ein Kind war, da habe ich wie ein Kind geredet, irgendwann wurde ich erwachsen. Also wir dürfen schon erwachsen werden im Glauben. Bitte bitte nicht sagen, es ist alles so einfach, ich muss nichts lernen, ich halte einfach nur fest. Ja? Das meint Paulus nicht. Wir dürfen dazu lernen. Aber du kannst noch so weise sein, du kannst noch so klug sein, du hast von Gott nur Bruchstücke. Und diese Bruchstücke sind gut und sind wertvoll. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ihr könnt mal ein bisschen spekulieren, was das so ist, was ihr da auf diesem Bild seht. Gibt es eine Theorie? Ein Schaf. Nashorn. Mäusebär? Nasenbär? Ameisenbär. Ah, okay. Das ist zumindest auch eine der Theorien. Ich sage euch mal, das ist ein Sensationsfund. Man hat das in einer Höhle in Baden-Württemberg gefunden vor 3-4 Jahren. Und es passt genau, also man hat Teile jetzt nur gefunden vor 4 Jahren und das hat man zusammengesetzt und passt zu Teilen, die man vorher schon hatte. Es ist aus 5 Teilen zusammengesetzt und man hat da lange gesucht. Es war eine lange Expedition. Im Original ist das nur 5 cm lang und 2,5 cm hoch, ungefähr so wie mein Daumen. So, und jetzt der Professor, der das untersuchen soll, Professor Nicolas Conard von der Universität Tübingen, Abteilung Urgeschichte, sagt, was es genau ist, wissen wir nicht. Ein Höhlenlöwe oder ein Höhlenbär, das sind so die Haupttheorien. Er persönlich glaubt, es ist ein Bär, weil er meint, da kann man so diesen trottenden Gang erkennen. Aber er sagt, sicher bestimmen können wir das Tier gar nicht. Und so ist das oft bei alten Darstellungen. Jetzt mal, liebe Gemeinde, jetzt mal 20 Jahre buddeln die da in einer Höhle rum. Mit zig Wissenschaftlern. Weißt du, wie viele Millionen von Euro da rausgeballert wurden? Ja, und dann wissen die nicht mal, was das ist. Ja, schmeiß weg das Ding. Das sparen wir lieber. Was soll das? Da würde der Professor Conard sagen, nein, das ist 35.000 Jahre alt, aus der Eiszeit. Und wir erfahren da was über die Schnitztechniken von damals und wie was den Menschen wichtig war, womit sie sich beschäftigt haben, wie sie gedacht haben. Ein unfassbares Geschenk. Also ich versuche jetzt nur meine Begeisterung, die ich jetzt, also so wie im Professor halt so vielleicht ungefähr reden würde, ja. Da sind Rätsel ungelöst. Aber man lernt etwas, was man anders nicht lernen würde. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal Bibel gelesen hat, wirklich gründlich und am Ende nicht viele Fragen hatte. Wenn, dann müsst ihr mal lernen, Bibel zu lesen. Sonst hast du immer deine klare Brille auf und siehst immer nur Bestätigung. Bestätigung kannst du machen. Ja. Ist ein bisschen anstrengend, aber du kannst natürlich jeden Bibeltext immer einordnen. Aber wenn du vorbehaltlos Bibel lest, wirst du merken, oh, da kommen aber eine Menge Fragen. Und das scheint so zu sein. Und Paulus, der träumt nicht von einem blank geputzten Spiegel zu Lebzeiten. Macht er offenbar gar nicht. Sondern der findet, das ist normal so. So ist das. So bilanziere ich, so ist das in meinem Leben. Da gab es ja noch nicht das Neue Testament, aber das Neue Testament enthebt uns nicht aus dieser Rolle, weil da steht ja genau das drin. Du hast Gott nicht eins zu eins, du weißt nicht alles über ihn, sondern du hast Fragen, so ist das. Und trotzdem gleichzeitig hast du Anteile am lebendigen Gott. Durch deine Schwester redet Gott zu dir, das ist unfassbar. Durch deinen Bruder redet Gott zu dir. Das ist, du kannst mitten im Alltag manchmal Gottes Reden erfahren. Das ist wirklich zum Staunen. Du musst es prüfen. Du weißt nie eins zu eins, ist das wirklich genau so, muss ich da noch denken. Dein Verstand wird durch den Heiligen Geist nicht abgeschaltet, sondern erleuchtet, angeknipst. Du darfst deinen Verstand nutzen. Du musst den nutzen. Wisst ihr, und vielleicht würde man sagen, Paulus, das war nicht klug, dass du so redest. Wenn ihr den zweiten Korintherbrief mal aufmerksam lest, Gott, kann man bei euch Hausaufgaben geben? Ja? Also, dann zieht euch warm an und lest den zweiten Korintherbrief. Da werdet ihr merken, das fällt Paulus auf die Füße. Da gibt es nämlich Leute, und Paulus nennt sie die Superapostel. Die wissen alles, scheinbar. Die haben keine Probleme. Deren Gebete werden erhört. Und Paulus sagt, meine Gebete werden manchmal nicht erhört. Und ich leide dran. Wir wissen gar nicht genau, was Paulus hatte. Er sagte, Satan schlägt mich mit Fäusten. Hatte der eine Migräne? Oder hatte, manche meinen irgendwie eine Augenkrankheit oder irgendwas, man weiß es nicht genau. Aber jedenfalls eine unfassbar schwere Krankheit. Und er sagt, ich habe darum gebetet, dass Gott mir das nimmt. Dreimal habe ich darum gebetet, nichts passiert. Und am Ende habe ich gesagt, Gott sei du in meiner Schwachheit mächtig. Weil so ist das ja auch irgendwie im Glauben insgesamt. Ich bin schwach und Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Und meine Krankheit, diese blöde Krankheit, von der ich mir wünschte, sie würde weggehen, sie erinnert mich daran, dass Gott in meiner Schwachheit mächtig ist. Und euch, ihr Superaposteln, euch passiert das nicht. Ne? Bei euch sagt er, man denkt, ihr seid schon im Himmel. Ich bin nicht im Himmel. Ich lebe auf dieser Erde und ich habe von Gott nur Bruchstücke. Und manchmal bin ich irritiert und weiß überhaupt gar nicht ein noch aus. Es zerreißt mir das Herz. Aber so ist es. Ich habe von Gott nur Bruchstücke, aber ich kann von ihm nur schwärmen. Und willkommen, wenn ihr das so seht und wenn ihr das manchmal so erfahrt und wenn ihr jetzt merkt, wovon redet dieser Bruder vom Landesverband? Bei mir ist das klar, ich bin geborgen und bleib im Frieden. Lass dich nicht verunsichern. Das ist mehr so ein Gedanke für diejenigen, die ahnen, ich kenne das. Bei mir ist das manchmal so. Dann kannst du sagen, was bin ich für ein armer Tropf? Alle um mich herum sind sicher und fest und voller Heimat und voller Zuversicht und Klarheit. Nur ich, Blödmann, ungläubig, ich stolper da so rum. Nein, der Apostel Paulus lädt dich ein. Du hast Bruchstücke vom lebendigen Gott. Und guck sie dir mal an und freu dich mal dran. Paulus sagt mal, hätte ich es schon alles erreicht? Habe ich es schon ergriffen? Nein, aber ich bin von ihm ergriffen. Und das könnten wir uns klar machen. Ich mache das nur so kurz, wenn ihr euch mal dieses Bild da anguckt. Ne, da seht ihr Petrus. Das ist ein Bild von Rembrandt. Das ist wie ein alter Mann. Guck mal, wenn du das mal vergrößerst. Ne, der war jung. Der war keine 30 wahrscheinlich. Aber hier wird er von Rembrandt gemalt wie ein Sterbender mit Gichthänden, der Jesus seine Hände emporstreckt. Wisst ihr, was passiert? Er wird von Jesus ergriffen. Das ist eine Glaubenserfahrung. Vorher hatte er auch schon eine gemacht, er konnte auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, welche Gotteserfahrung intensiver war für Petrus, das auf dem Wasser gehen oder das neu von Jesus ergriffen werden. Beides gehört zusammen und beides kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben, dass ihr denkt, da war so ein mutiger Aufbruch, da war so, als hätte ich auf dem Wasser gehen können. Wenn wir jetzt mal so Zeugnisse hören, wo ihr sagt, oh, ich war wie aus dem Wasser, ich weiß genau, wie das ist, wie sich das anfühlt. Aber vielleicht kennt ihr das auch und solche Zeugnisse müssen wir auch mal hören. Ich habe meine Gichthände Jesus entgegengestreckt und ich wurde neu von ihm ergriffen. Was für eine Erfahrung, von Jesus ergriffen werden. Und da gibt's immer ja auch die, die am Bootsrand sitzen und schlaumeiernd auf dich herabgucken. Oder vielleicht so ein bisschen mitleidig. Ja? Ich sag dir, wenn du Schritte auf dem Wasser gehst, wird's die immer geben. War das wirklich nötig? War das nötig? Wir hätten doch am Bewährten festhalten können. Oh, jetzt haben wir den Salat. Die gibt's immer. Und wir können das Schicksal von Petrus, seine Lebensgeschichte, ganz unterschiedlich bewerten. Wir können sagen, ja, was für ein vorlauter Typ, dass der da sagen muss, Mensch, ich will auch auf dem Wasser gehen. Er hätte doch im Boot bleiben können. Wollte er aber nicht. Erlaube mir, auf dem Wasser zu gehen. Da macht er diese beiden Erfahrungen. Wirklich auf dem Wasser gehen können und scheitern. Zweifeln. Diese hohen Wellen. Und ich gehe auf dem Wasser. Es kann doch gar nicht gut gehen. Und darin von Jesus ergriffen zu werden. Ich weiß nicht, ob einige von euch so diese Erfahrung kennen. Ich bin ja jetzt schon länger dabei. Denkt ihr vielleicht, ich kenne die Bibel und ich müsste doch irgendwie fester sein. Wo ist diese Zuversicht? Wo ist das auf dem Wasser gehen? Warum kann ich jetzt nicht auf dem Wasser gehen? Ich wünsche dir, dass du dich damit anfreunden kannst, nicht alles von Gott zu wissen. Dass du Ja sagen kannst zu den Zweifeln, Ja sagen kannst zur Gebrochenheit und dass du darin Frieden findest. Und ich erzähle euch mal von dem ältesten Gemeindemitglied, das ich in Oldenburg besucht habe, also dem ältesten Mann. Ihr Frauen werdet ja statistisch immer ein bisschen älter, aber der war, ich glaube, 96. Zu dem Zeitpunkt war er unser Ältester in der Gemeinde. Und er bat mich, dass ich nochmal ins Krankenhaus komme zu ihm. Und er war so einer, das war so eine Säule. Also es gibt ja so Säulen und Säulen, ja, in der Gemeinde. Es gibt so auch welche, vor denen hast du ein bisschen Angst. So eine Respektssäule war das früher. Ich kannte den Jugendpastor, der unter seiner Leitung, er war Landesverbandsleiter, damals hieß es noch Vereinigung, und der Jugendpastor war ein Freund von mir, und er sagte, wenn das Telefon klingelte und Bernhard war dran, dann wusste ich, jetzt aber die Hacken zusammenkneifen, jetzt musst du ganz tapfer sein. So einer war das. Und jetzt war ich im Krankenhaus bei Bernhard und er sagte mir, Martin, weißt du was? Ich habe früher viel mehr Antworten gehabt. Immer Antworten. Da war so jemand aus der Wirtschaft, hatte auch im Bund Finanzausschuss geleitet und so, ja, konnte mit Geld umgehen und ich bin mit Antworten erzogen worden. Weißt du was? Und manche meiner Antworten haben nicht getragen. Ich musste sie fahren lassen in den letzten Jahren. Vielleicht hast du es hier und da mitbekommen. Ja, sage ich, habe ich mitbekommen. Aber weißt du was? Ich kann mit meinen Fragen jetzt viel besser leben als mit den Antworten früher. Martin, es ist alles gut. Das war mir ein ganz starkes Zeugnis. Er sagte, jetzt kannst du mit mir beten. Aber ich wollte dir das vorher sagen. Ich war der Getröstete an diesem Tag. Bernhard sagte, ich habe nur Bruchstücke von Gott. Aber ich habe ja Bruchstücke von Gott. Ich weiß gar nicht, was morgen kommt, wenn ich vielleicht jetzt in dieser Nacht sterbe. Es hat noch 3-4 Tage gedauert. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie Gottes Welt ist. Aber ich weiß, es ist gut. Ich bin in seiner Liebe geborgen. Das wollte ich dir gesagt haben. Jetzt kannst du beten und dann kannst du auch wieder gehen. Mit mir ist alles gut. Und vielleicht denkst du manchmal, wo ist der Sieg? Und ich kann dir sagen, wir haben von Gott nur Bruchstücke und wir sind selbst auch gebrochene Leute. Die meisten von uns haben so Risse in ihrem Leben. Und diese Risse, da gibt es so andere Fromme, die sagen, ach, Zeit heilt alle Wunden. So richtige Trauer geht nie wirklich weg. Wisst ihr, was die Bibel uns sagt, ist nicht, ich nehme alle Trauer weg, ich mache alles wieder heil, sondern mit deiner Trauer kann ich dich gut gebrauchen. Keine Trauer entfernt dich von Gott. Und ich habe da, kennt ihr Kind Sugi? Habt ihr das schon mal gehört? Das ist eine japanische Kunstform. Und die Künstler im Kintsugi, also in der japanischen Tradition, spielen Teezeremonien eine große Rolle. Und die Gefäße, die man dafür verwendet, sind sehr kostbar. Die werden oft über Generationen vererbt. Und wenn so ein Ding kaputt geht, ist natürlich schon schade. Schmeißt du nicht einfach weg. So, und jetzt hast du, wenn ein Deutscher was klebt, dann muss das hinterher so aussehen wie vorher. Das ist gut geklebt, ne? Würden wir sagen. Sonst... Da würden die Künstler im Kintsugi sagen, ja, gehst du zu Ikea und kaufst dir eine neue Schale, wenn du das willst. Nee. Im Kintsugi, ihr seht das schon, da siehst du die Risse. Warum siehst du die Risse? Weil die in den Klebstoff Gold mischen oder Platinstaub, um die Risse sichtbar zu machen. Um die Kostbarkeit des Gefäßes zu steigern. Die Risse machen doch das Gefäß nicht unbrauchbar. Und die steigern doch die Kostbarkeit dieses Gefäßes. Weißt du, und manchmal stehen so Leute vor mir und sagen, ich weiß alles. Ich habe keine Probleme. Mit mir ist alles gut. Da denke ich, oh, könntest du mit jemand anders vielleicht sprechen? Meine Zeit ist mir zu schade. Wir müssen uns so nicht begegnen. Wir müssen unsere Risse doch nicht voreinander verbergen. Das ist doch gerade erst spannend. Wie gehst du mit deinen Rissen um? Und Paulus sagt es so: Alle Dinge müssen denen, die glauben, zum Guten mitwirken. Alle Dinge müssen denen, die glauben, zum Guten mitwirken. Gottes Heiliger Geist kann dich zusammenkleben. Nicht so, dass du makellos bist. Diese Bilder gibt es auch in der Bibel. Aber jetzt hier an dieser Stelle geht es darum, mit deinen Rissen, für deine Umgebung, mit dem Schmerz, den du in deinem Leben hast. Du bist brauchbar für Gott in deiner Bruchstückhaftigkeit. Und so lade ich euch ganz herzlich ein, in diesen Gedanken so zu Hause zu sein. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Ich möchte euch das so als einen Zuspruch mitgeben. Und wenn wir jetzt nachdenken, auch gerade im Bund, über die Zukunft unserer Kirche, ein paar Bruchstücke habe ich euch am Freitag gesagt, ein rundes Bild, müssen wir mal sehen. Ja, wir probieren aus. Ist das etwas, was Gott gebrauchen will? Wenn du in deinem Leben einen Schritt hast, wo du denkst, das ist vielleicht dran, oder wenn du an etwas knabberst, wo du merkst, das ist schwer, das tut weh, dann tröste dich an diesem Wort. Du hast Bruchstücke vom lebendigen Gott. Vielleicht bist du eingeladen, dieses Bruchstück auch hier mit in die Gemeinde einzubringen, dass aus den unterschiedlichen Bruchstücken etwas Gemeinsames, Großes, Ganzes wird. Gott segne euch. Amen.